Die Macht ist mit dem Game Talk, aber ist der Game Talk mit der Macht? Das werden wir heute besprechen, unter anderem mit Lego Star Wars. Wir werden natürlich wieder über Tunic sprechen, weil jeder muss Tunic gespielt haben und vieles, vieles mehr jetzt hier beim Game Talk. Viel Spaß. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite Premiere. Hallo Sarah.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Habe mich sehr, sehr gefreut.
Ja, danke für die Einladung.
Ihr habt ja so viel Workload immer bei Game 2, deswegen traue ich mich fast nie zu fragen. Immer mal wieder. Und dann freue ich mich insbesondere immer, wenn Leute sagen, ja klar, habe ich Bock drauf. Und insbesondere, wenn ihr noch nie da wart. Ich glaube, zuletzt hatten wir Esther hier, die über Halo gesprochen hat. Das ist eine gute Weile her. Du bist jetzt da und wirst ein bisschen über Tunic unter anderem sprechen. Ja. Du hast Ghostwire Tokyo gespielt. Du hast...
Sag's mir nicht. Sag's mir. Sifu.
Sifu hast du natürlich gespielt. Ja. Und vieles, vieles mehr. Vielen Dank, dass du am Start bist, Sarah. Und natürlich der Große, der Einzige, der Fantastische, Fabian Käufer. Hallo, Fabian.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, immer wieder am Start sein zu können. Das ist schon ein paar Wochen her. Mhm. Und ich habe ein bisschen was gespielt. Ich habe das Gefühl, es erscheint im April gerade nicht so viel. Und jetzt ist eine gute Zeit, um nochmal die gerade zurückliegenden Sachen zu besprechen, bevor es mit neuen Spielen dann weitergeht. Und ja, ein bisschen was habe ich da auch gezockt. Nach Elden Ring noch, in meiner Post-Elden Ring-Zeit.
Sehr gut, ich wollte es auch gerade ansprechen, der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Wir reden hier gerade über Spiele, die wir zuletzt hier auch schon mal im Game Talk vertreten hatten. Das Ding ist, dass gerade gar nicht so viel rauskommt nach der großen Elden Ring und Kirby-Flut. Jetzt ist die Zeit, um nochmal den Backlog rauszuholen und ein bisschen Spiele zu zocken, die wir entweder liegen lassen haben oder die gerade erst erschienen sind. Deswegen machen wir kurz nochmal einen Rückblick und schauen, was wir so zuletzt gespielt haben. Vorher muss ich aber den Elefanten im Raum ansprechen. Der findige oder die findige Game Talk-Zuschauerin weiß, dass jemand ganz Besonderes Elden Ring durchgespielt hat. Jemand, von dem man es nicht erwartet hat. Fabian Käufer, wir haben es mehrere Wochen hier zelebriert, dass du Elden Ring durchgespielt hast.
Ich hab's auch in der Game Talk-Gruppe häufiger erwähnt, dass ihr das bitte in der Sendung erwähnen sollt.
Natürlich. Und dein Wunsch ist uns wie immer Befehl. Wir haben es hier zelebriert. Fabian, du hast Elden Ring durchgespielt. Wie war diese Erfahrung?
Fantastisch. Ich hab's, glaube ich, schon mal irgendwo on air gesagt. Es ist schon auf jeden Fall eins der besten Spiele aller Zeiten. Ich würde es auf jeden Fall in meine persönliche Top 10 reinnehmen. Da muss man dann ein bisschen bewerten, ob das jetzt... Also es ist schwierig, das mit Spielen von vor 30 Jahren zu vergleichen, weil natürlich ist Elden Ring dann subjektiv gesehen das bessere Spiel. Aber so, auch wenn ich das jetzt so in die jeweilige Zeit einordne, also wo ich sage, das hat mich genauso geflasht wie vor 30 Jahren ein geiles Super Nintendo-Spiel, es ist schon ein Hammer-Titel tatsächlich. Ich bin froh, dass ich es abgeschlossen habe. Ich muss sagen, ich hab's auch, ich war am Ende, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es auch erstmal gut und ich habe es, glaube ich, vor 2 Wochen oder so jetzt durchgespielt oder auch schon ein bisschen länger sogar. Danach habe ich es dann auch wirklich jetzt erstmal liegen lassen und wollte ein bisschen zu entspannenderen Spielen übergehen, weil ich habe sehr viel, ich habe meinen Tagesablauf teilweise echt so nach Elden Ring ausgerichtet. Ich bin teilweise um 5 Uhr morgens aufgestanden, um ein paar Stunden Elden Ring vor der Arbeit spielen zu können, ja.
Alter.
Das schafft man ja sonst auch nicht. Also keine Ahnung, wenn du es in einem Monat durchspielen willst, dann musst du da echt viel Zeit investieren.
Ja, ich wollte dich auch fragen, das ist ein absurdes Pacing, was du da an den Tag gelegt hast. Ich würde mich jetzt nicht als absoluten Veteran beschreiben, was so Soul-Spiele angeht, aber ich habe sie alle gespielt und versuch da immer wieder so ein bisschen Zeit rein zu investieren, krieg das aber in letzter Zeit nicht so viel hin und hab knapp unter 100 Stunden und 4 der großen Bosse gelegt. Ich glaube, ein großer Boss fehlt mir noch und dann geht es zum Endgame quasi. Wie viele Spielstunden hast du da reinvestiert?
Nicht so viel. Ich hatte auf dem Spielstand etwas über 60.
Fabian, wie geht das?
Also ich glaube, ich habe mich relativ an der Story entlang gespielt. Ich habe nicht so viel nebenbei gemacht. Ich habe bestimmte Sachen, die optional waren, ziemlich ausgelassen bis zum Ende. Also zum Beispiel den ganzen Kelid-Part und Radahn und sowas habe ich erst spät gemacht, als es für mich wirklich dann schon leicht war. Und ich glaube, dass es nicht so, das ist aber nur meine persönliche Erfahrung, nicht so sinnvoll ist, dass man am Anfang viel versucht aufzuleveln und zu grinden, um besser zu werden. Ich hatte das Gefühl, dass im Endgame es Passagen gibt, wo man extrem viele Erfahrungspunkte bekommt. Selbst bei normaler Spielweise, ich will da jetzt keine Locations konkret spoilern oder Gegner, wo das so ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich war, glaube ich, so am Ende Level 127, dass ich von so ungefähr von 90 bis 120, das ist in super kurzer Zeit passiert, weil du so viele Erfahrungspunkte einfach hinterhergeworfen bekommst und auch die Bosse, die du dann legst, teilweise mehrere hunderttausend Runen dir geben. Also das ging fix. Ich hatte das Gefühl, dass es zwischendurch für mich anstrengender war, Fortschritt zu machen, also im Spiel, aber auch was die Charakterentwicklung angeht, als am Ende. Ich habe da wenig Probleme tatsächlich gehabt zum Ende hin und ja, war ein Megaspiel einfach. Aber ich kann auch sagen, okay, jetzt für ein paar Monate, ich war froh, genau an dem Tag, als ich durch hatte, ist Kirby erschienen.
Ja.
Und das war für mich, das ist für mich,
Kontrastprogramm,
du kannst kein besseres Kontrastspiel zu Elden Ring entwerfen als Kirby, weil es schön leicht ist, es ist fröhlich, es ist bunt. Du kannst da einfach zwischendurch andere Dinge machen, wie kochen oder noch eine Fernsehsendung gucken, während du Kirby spielst, weil es einfach, es verlangt dir nicht so viel ab und es ist eine ganz andere Art von Erfahrung.
Ja.
Und ich brauch's jetzt auch erstmal nicht mehr, aber ich habe so viele tolle Erinnerungen und Momente aus Elden Ring mitgenommen, die ich, glaube ich, so schnell nicht wieder vergessen werde, weil es einfach wirklich ein Hammer-Hammer-Spiel ist.
Sehr, sehr gut. Ist das jetzt auch so ein Anlass für dich, um dir vielleicht so andere nämlich, um dir andere Spiele anzuschauen? Ich weiß, dass du dir zum Start der PS5 damals so ganz stolz dir Demon's Souls bestellt hast. Ist das jetzt nochmal so ein Punkt, wo du dir sagst, okay, ich gehe mit etwas breiterer Brust jetzt nochmal in dieses Spiel oder hast du das komplett ad acta gelegt?
Ja, ich glaube, jetzt, wo ich ein bisschen mehr diese Art von Spielen verstehe und auch weiß, was die einem so abverlangen oder wie die gespielt werden wollen, könnte ich es nochmal machen. Ich habe aber auch gar nicht so wenig Stunden damals in Demon's Souls investiert und es hat mich einfach zu sehr frustriert irgendwann. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Sachen, die es in Elden Ring gibt, mir jetzt nicht fehlen würden, wie zum Beispiel eben das Pferd oder auch einfach das Konzept von wegen, dass, okay, du kommst jetzt hier mal nicht weiter, dann musst du aber nicht Sachen wiederholen, die du schon gemacht hast, um besser zu werden, sondern du hast immer einen riesigen Spielplatz an Dingen, die du erledigen kannst. Und das bietet dir Demon's Souls ja, glaube ich, nicht in der Form. Und das käme mir, glaube ich, ein bisschen in den Rückschritt vor. Abgesehen davon, dass es, glaube ich, mir haben Leute gesagt, Demon's Souls würde noch besser aussehen. Ja. Aus meiner Erinnerung heraus hätte ich gesagt, die liegen so auf einem Level.
Spiel's mal nochmal. Also mach's mal nochmal an, weil ich hab's kürzlich auch nochmal angemacht. Junge, das ist schon, es ist wirklich einfach beeindruckend, wie das Ding auf der PS5 aussieht. Vor allem, du hast ja keine Open World, die du streamen musst, sondern die konnten sich auf so dichte, geile Level konzentrieren mit super hoher Detaildichte. Ich war auf jeden Fall nochmal geflasht, weil ich auch der Meinung bin, es sieht Elden Ring absurd gut aus. Aber dann guckst du dir nochmal das an, was Bluepoint gemacht hat und das ist wirklich einfach top-notch.
Ah, okay. Ja, das wäre tatsächlich auch das Souls-Spiel, zu dem ich jetzt nochmal zurückgehen würde. Ich habe den Fehler gemacht, als ich noch Elden Ring gespielt habe und am Wochenende nicht in Hamburg war, da habe ich mir in meiner Not Dark Souls für die Switch gekauft. Das war ein großer Fehler. Das hat, glaube ich, Vollpreis gekostet. Zu der Zeit war auch nicht in einem Sale. da sind schon einige Qualitätsstufen dazwischen. Also natürlich hardwarebedingt, aber auch so, das Spiel ist einfach noch nicht so auf dem Level wie Elden Ring. Das sage ich jetzt nicht, um irgendwie Dark Souls-Fans wütend zu machen. Du merkst einfach, dass da ein bisschen was passiert ist in den Jahren dazwischen. Und ansonsten, was gibt es denn noch? Bloodborne würde ich theoretisch spielen, aber da möchte ich irgendwie erst eine technisch angepasste Version haben. Ich meine, wir alle wissen, dass das irgendwann mal kommen wird, sei es durch einen Patch für PS5 oder es gibt auch ein Remaster oder sowas davon.
Ja.
Dann spiele ich das, glaube ich, auch nochmal, weil ich das Setting an sich schon toll finde. Ich habe das ja mal mit Dennis gespielt bei Pile of Shame so ein bisschen und da hat mir das auch schon gefallen. Das würde ich tatsächlich auch nochmal nachholen.
Sehr gut. Sarah, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß, dass du mit Elden Ring noch keine so großen Berührungspunkte hattest, was tatsächlich hier schon fast eine Rarität ist.
Ich weiß. Naja, ich habe mir Elden Ring noch ein bisschen aufgehoben, weil ich habe ja so eine kleine Historie mit Souls Games, dass ich da recht spät eingestiegen bin. Das wissen ja die ein oder anderen Leute, die vielleicht mich schon mal über Souls Games reden haben hören. Aber ich hatte mir vorgenommen, die von vorne anzugehen und hab mal wieder einen Dark Souls Run gestartet und ich bin jetzt auch erstmalig durch Blighttown durch mittlerweile.
Wow, stark.
Für mich ist das.
Das ist echt nicht, also gerade am Anfang hat mich das sehr, sehr viele Nerven gekostet.
Ja. Und ich habe halt auch Demon's Souls auf der PS5 angefangen zu spielen, aber es kommt halt ständig irgendwas und ich habe halt gefühlt keine Zeit dafür, weil ich mir denke, es gibt so viele Welten, so viele geile Games, auf die ich sehen will, dass ich mich im Moment nicht so reinfuchsen kann. Was ich dazu vielleicht noch sagen muss, ist, dass sich mein Spielverhalten in den letzten Monaten auch krass geändert hat, dass ich abends nicht oft nicht Bock habe, mich hinzusetzen und mir nochmal so eine Challenge zu geben und absolut irgendwie so krass rein zu grinden, egal bei was, ob das jetzt ein Highscore ist oder eben ein Souls-Game, wo ich mich auf einen Boss einstellen muss oder so. Deswegen habe ich so Sachen wie Tunic mitgebracht. aber was wollte ich sagen? Ja, von Elden Ring habe ich einiges mitbekommen und habe mir einiges angeguckt und bin immer wieder total gespannt über so Erzählungen wie von Fabian gerade, weil man dieses Spiel so vielfältig angehen kann. Ich würde es nie schaffen, das in 60 Stunden durchzuspielen, weil ich aber dieses Spiel auch wie einen Spaziergang betrachte. Also nicht im Sinne von, es ist total einfach, sondern ich muss mir alles angucken.
Das ist bei mir leider auch so.
Jedes Eck, du kannst ja auf jede Wand draufhauen. Mhm. Wir haben ja auch schon rausgefunden über Twitter, dass man an jede Wand auch theoretisch 50 Mal dranhauen kann und dann ist da noch eine Illusory Wall. So. Und ich bin da viel zu sehr, ich wäre da viel zu sehr abgelenkt. Ich wäre so, oh, ein Stein, cool. Da ist bestimmt irgendwas versteckt.
Ich habe das bei mir so gemacht, habe das genauso wie Zelda gespielt. Und zwar weiß ich, okay, das ist so der Story-Weg und da muss ich hin. Und bevor ich da hingehe, klappere ich alles ab, was davor ist. Also wirklich jede einzelne Mini-Dungeon, jede einzelne Truhe, die da noch von irgendwelchen Leuten bewacht wird, das möchte ich alles abgrasen. Und wenn dieses Gebiet durch ist, dann gehe ich zum Boss und versuche, den zu machen. Das hat mich bei Zelda fast 200 Stunden gekostet. Und bei Elden Ring bin ich, wie gesagt, bei knapp unter 100 Stunden und habe nicht mal alle Main-Bosse gelegt. Also danach kommt ja noch richtig viel, habe ich zumindest mitbekommen. aber mir macht's wirklich viel Spaß. Ich habe auch richtig Spaß daran, mir das so zurechtzulegen und das so richtig zu genießen und nicht zu rushen. Es macht auch Bock, weil man dann, dadurch, dass man dann alles erkundet, ist man nicht super schwach, sondern eher überlevelt. Und das macht's dann nochmal ein bisschen angenehmer, weil ich das jetzt nicht wirklich wegen der Challenge oder so spiele, sondern vielmehr wegen der ganzen Spielwelt und hast du nicht gesehen. Von daher, ich kann das komplett nachvollziehen. Aber wie ich es richtig mitbekommen habe, du hast Souls-Erfahrung.
Ja, ich habe schon mal ein Souls-Game gespielt. Ich habe jetzt kein Souls-Game durchgespielt.
Das ist gar nicht schlimm, denn aber ich will nämlich auf die nächste Frage überleiten. Und zwar habe ich mich am Wochenende mit der Frage beschäftigt, was macht wohl einen richtig geilen Bossfight aus? Das sage ich nicht nur in Hinsicht auf Elden Ring, sondern auch, weil wir, das haben wir auch zuletzt besprochen, wir haben hier Kirby immer mal wieder in den Raum geworfen und ausführlich darüber erzählt. Mhm. Und da habe ich letzte Woche, glaube ich, über den großen Endfight erzählt in Kirby, der fulminant ist. Er ist fulminant. Er ist einer der besten Finale eines Videospiels, die ich je gesehen habe. Und da der Bossfight an sich ist gar nicht so richtig abgefahren, sondern vielmehr, wie es inszeniert ist. Gleichzeitig habe ich dann aber auch wieder an Elden Ring und Dark Souls und so weiter gedacht, dass die halt so ikonisch sind, weil sie halt besondere Bossfights haben. Was macht für euch, um endlich mal auf die Frage zu kommen, einen richtig geilen Bossfight aus? Habt ihr vielleicht so einen Bossfight im Ärmel, den ihr schütteln könnt, der euch besonders im Gedächtnis geblieben ist oder der euch besonders viel Spaß gemacht hat? Denn wenn ihr nicht rausrückt, kann ich direkt hier starten.
Naja, es gibt natürlich eine Menge ikonischer Metal Gear Bossfights zum Beispiel. Da ist mir schon aus Teil 1 einiges in Erinnerung geblieben. Also der Sniper-Kampf gegen Meryl oder auch wie Psycho Mantis den Controller vibrieren lässt oder deine Memory Cards ausliest. Solche Ideen sind natürlich cool. Generell auch, finde ich, wenn in einem Spiel Bosskämpfe unterschiedlich funktionieren und nicht alle nach dem gleichen Schema. Und wenn es natürlich innerhalb des Kampfes auch eine Variation gibt und dass nicht der Anfang genauso ist wie das Ende des Kampfes. Und um deine Frage auch noch zu beantworten, was ich nicht so gut finde, ich mag nicht mehr so gerne Bosskämpfe, die super lange Fenster haben, in denen der Boss nicht verwundbar ist. Und du musst quasi immer nur seine Attack-Phasen überstehen. Und dann gibt's irgendwann ein kleines Zeitfenster von 5 Sekunden, da kannst du mal treffen. Und wenn du es halt nicht schaffst, dann musst du wieder diesen ganzen Schmonz überstehen, den er macht, bis du ihn wieder verwunden kannst. Sowas finde ich mittlerweile ein bisschen anstrengend in Spielen.
Das sind gute Picks. Ich habe tatsächlich jetzt gedacht, dass du direkt mit einem Elden Ring Boss kommst. Aber finde ich gut. Sarah, hast du zufällig einen?
Die letzten, die mir spontan einfallen, waren eben aus Sifu, weil ich die unfassbar gut finde. Das kann man ja auch im Endeffekt von der Schwierigkeit her auf jeden Fall in die Souls-Schiene schieben und wie gut die umgesetzt sind, weil für mich im Moment der wichtigste Aspekt wäre, wie funktioniert, wie fein funktioniert überhaupt die Steuerung, wie gut ist das wirklich, ist die Software gemacht. Weil ich das bei Tunic zum Beispiel ankreiden könnte, das ist das, was mich an Tunic ein bisschen stört, ist, dass das so ein bisschen schwammig ist. Das sind jetzt nur meine aktuellsten Beispiele, aber die Souls-Games sind ja unter anderem auch dafür bekannt, dass das bei denen eben so, so gut und so funktioniert. Der mir am markantesten jetzt gerade in Erinnerung kommt, ist der Gaping Dragon, weil ich den beim Unspielbar als allererste Souls-Erfahrung direkt legen musste. da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und das alles kennengelernt.
Ach, cool. Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, ist so. Nice. Weil ich vorher mich nie dran gesetzt hatte. Aber, und das hat Sebastian gewusst und ausgenutzt, knallhart. was ich auch, wie Fabian noch sagen möchte, ist zum Beispiel bei Ghostwire Tokyo, als Negativbeispiel muss ich sagen, sind die Bossfights halt sehr repetitiv, sehr klassisch, so dieses, du hast meist noch ein leuchtendes, eine leuchtende Schwachstelle, auf die musst du draufhauen, bis du eben den Finisher machen kannst. Und wenn das bei 95% des Spiels genauso funktioniert, dann ist das was, was ein Spiel für mich tatsächlich kaputt machen kann. Also das war so gerade so repetitiv, dass du dich auch nicht herausgefordert gefühlt hast und dann ist es halt einfach total schade.
Das ist bei Mario halt oft so, ne, dass du einfach dreimal auf die Bosse springen musst und that's it. Das Gute ist, dass bei Mario nicht die Bosse das Kernelement sind, sondern vielmehr die fantastischen Level, die da, die du da generell bereist. Habt ihr
Final... Ja, sehr gerne. Kurz einhaken, weil du hast ja eben als Beispiel auch Kirby genannt. Ich habe das noch nicht durchgespielt, obwohl ich es auch gerne mag. Ich finde aber da die Bosse, die früh im Spiel auftauchen, die sind eher enttäuschend, weil das sind wirklich so, die können dir im Grunde genommen, wenn du dich nicht richtig dumm anstellst, können die dich nicht töten. Mhm. Und die stehen halt nur da und du kannst die ganze Zeit einfach draufhacken oder mit deiner jeweiligen Waffe halt die attackieren. Das wird aber besser im späteren Spielverlauf.
An sich wird's nicht besser. Nein. Okay. Die Bosse werden immer, oder die ich bis zu den Credits mitbekommen habe, sind alle verhältnismäßig anspruchslos. Ich wollte versuchen, den Fokus auf den Endboss zu legen, der an sich jetzt auch nicht super anspruchsvoll ist. Mir geht es vielmehr so um die Inszenierung. Und das macht für mich auch ein Stück weit einen geilen Bosskampf aus. Mhm. Nicht nur die Herausforderung, sondern auch, wie das alles eingebettet ist. Und deswegen wollte ich auch direkt zu Final Fantasy VII Remake überleiten. Habt ihr das durchgespielt?
Ja. Durchgespielt.
Erinnert ihr euch an den Sephiroth-Bosskampf ganz am Ende?
Ja, ich war sehr müde. Ich habe das von Montag in der kompletten Nacht durchgezogen.
Aber
ja, ich erinnere mich.
Es ist halt ein Bossfight, der über mehrere Phasen geht, wo alles komplett verrückt spielt, wo ihr irgendwann dann in die Zukunft und dann in die Vergangenheit und dann wieder in die Zukunft zurückreist, der super assi mega viel HP hat, aber trotzdem dann am Ende. Bisher hat mir das keinen Elden Ring Boss gegeben, dieses Gefühl nach diesem Sephiroth-Kampf, der jetzt auch nicht super schwer ist, aber diese Befriedigung nach 20 Minuten diesen dummen Boss endlich gelegt zu haben, dann diese Cutscene, ich bin auch großer Fan des Originalspiels, deswegen verbinde ich da noch mal ein bisschen mehr mit dieser Inszenierung oder mit diesem Spiel an sich. Das war einfach richtig geil, dass du das Gefühl hast, ohne dass das Spiel jetzt übertrieben anstrengend wird, dass du eine Challenge erreicht hast, dass das geil inszeniert ist, dass das so ein bisschen over the top ist, finde ich eigentlich immer ganz, ganz sweet. Deswegen schwärme ich so über Kirby, weil das so, aber ich will jetzt nicht übertreiben und zu viel zu erzählen. Ich werde Fabian wieder dazu befragen, wenn du es durchgespielt hast. Aber ja, das sind Bossfights, die ich persönlich ziemlich nice finde. Wenn ihr jetzt zukünftig, wie stelle ich die Frage am besten? Ich wollte euch gerade fragen, wenn ihr einen Boss designen könntet, wie würdet ihr diesen Boss designen? Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu offen.
Das ist
zu offen,
eine Gamefights-Frage, die man vorab bearbeiten muss.
Muss ich direkt den Kolleginnen weitergeben. Aber gut, nee, komm, dann schließen wir das hier mal ab. Das machen wir ein andermal. Fabian, ich würde direkt weitermachen gerne mit einem Thema, das ein bisschen aktueller ist. Mhm. Und zwar bist du einer der wenigen, die auch hier zumindest, die das neue Lego-Spiel gespielt haben. Ja. Das hat der gute Berti vor ein paar Wochen hier gezeigt. Ah. Lego und ich, wir waren komplett underwhelmed, als er gemeint hat, ich bring's mal mit. Dann zeigt er uns das hier und wir waren hin und weg und geflasht. Mhm. Hat dieser gute Ersteindruck sich bestätigt? Ist das ein gutes Spiel?
Finde ich, also geil weiß ich jetzt nicht, aber ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel. Ich habe eine schwierige Geschichte mit den Lego-Videospielen, weil die sind ja auch schon alt. Ich habe das mal überschlagen. Das ist jetzt ungefähr so die vierte PlayStation-Generation. Das gab's ja auf PS2 schon. Und ich musste diese Spiele so Anfang der Nullerjahre oft testen. Das war so die Zeit, wo ich noch Volontär war und dann junger Redakteur. Und dann sind immer diese Lego-Spiele bei mir aufgeschlagen und da war wirklich eins wie das andere und ich konnte die irgendwann nicht mehr sehen und habe viele Jahre diese Lego-Spiele dann ignoriert. Hatte jetzt aber so eine gewisse Vorfreude schon auf The Skywalker-Saga, weil ich wusste, okay, da sind alle neuen Filme nochmal drin. Und es sah im Trailer noch immer cool aus und es ist tatsächlich so, dass es nicht für die Trailer irgendwie signifikant geschönt ist, sondern das Spiel, ich spiele es jetzt auf der Series X in dem Fall, aber ich gehe davon aus, dass es auf PC und PlayStation 5 genauso sein wird. Sieht echt gut aus, also die haben die Ästhetik super umgesetzt der Filme, die Figuren haben diesen schönen Glow, der sie wirklich sehr Lego-artig auch wirken lässt, es läuft super flüssig, es ist tatsächlich ein sehr lustiges Spiel. Also es sind wirklich viele gut geschriebene Gags drin, über die man immer mal lachen muss. Für mich gewinnt es auch dadurch, dass sie richtige Sprecher haben. Also früher waren die Lego-Spiele nur so Brabbelspiele, bis sie das irgendwann mal geändert haben. Und ansonsten, die Spiele sind natürlich immer noch verhältnismäßig simpel. Also das sind Spiele, die soll jeder und jede spielen können, egal wie alt man ist und welche Erfahrungsstufe man mit Spielen hat. Das heißt, das ist nicht wirklich herausfordernd. Aber es spielt sich flott. Du kannst jetzt auch mittlerweile richtige Kombos machen in den Kämpfen und viel miteinander verknüpfen an individuellen Fähigkeiten, die die Figuren haben. Es gibt Flugeinlagen, es gibt Minispiele, es gibt alles Mögliche, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und die Filme sind auch sehr angenehm verdichtet auf eine Zeit, die vielleicht auch so lange ist, ungefähr wie ein Film zu gucken dauern würde, dauert so ein Film im Spiel. Und dann kann man natürlich abseits der Story-Mission immer noch ganz viel Sammelkram, Nebenmissionen machen. Du hast einen hohen Wiederspielwert, weil es gibt diese verschiedenen Klassen. Nur bestimmte Klassen können irgendwelche Hindernisse überwinden oder Dinge beseitigen in der Spielwelt oder mit irgendwas interagieren. Das heißt, es macht oder es ist sinnvoll, die Level einfach nochmal anzugehen. Und es ist halt wirklich wahnsinnig viel Content drin, eben dass da die ganzen Filme und Hunderte wirklich an Charakteren und Raumschiffen drin sind. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn man überhaupt keinen Zugang zu dieser Art von Lego-Spielen hat oder die immer richtig beschissen fand, dann wird einen das nicht bekehren. Aber es ist für mich schon mit Abstand das coolste Lego-Spiel und auch für sich genommen ein echt schönes Action- und Geschicklichkeitsspiel. Also ich bin auch überrascht, wie gut mir das gefällt und spiele halt echt zwischendurch immer mal irgendwo in dem Film ein bisschen weiter. Du kannst es dann, bist da nicht ganz in der Reihenfolge festgelegt, sondern du kannst jede Trilogie für sich beginnen. Also du kannst mit Episode 1, 4 oder 7 beginnen und dann ja springt man immer mal so ein bisschen hin und her und find's echt ein richtig gutes Spiel.
Ich bin super weird. Ich bin mega angefixt. Ich habe nie irgendwelche Berührungspunkte mit irgendwelchen Lego-Spielen gehabt. Hab sie mal hier und da mal so kurz angespielt. Ich erinnere mich, als zum Start der PS4 dieses Marvel-Lego-Ding rauskam mit den Open-World-Elementen. Das fand ich ganz witzig, habe ich aber sehr, sehr schnell wieder zurückgelegt. Das sieht alles richtig nice aus. Ich habe das Gefühl, dass ich Bock habe, das zu spielen. Wie sieht es bei dir aus, Sarah?
Bei mir auch. Wenn nicht so viel irgendwie bei mir gerade auf der Platte liegen würde. Aber grundsätzlich habe ich auf die Bock. Das ist sowas, was sich so, also in meiner Erinnerung ist das mag sich ein bisschen verändert und anspruchsvoller geworden sein, verändert haben, dass das für mich so ein bisschen wie Popcorn-Kino ist. Also du sitzt halt da, du hast teilweise echt lustige Passagen, es ist alles total charmant, du zockst dich da so durch, du kannst irgendwie alles kaputt kloppen und kriegst ja auch unfassbar viel Lego-Steine dafür. Es ist nett. Ich habe auf jeden Fall die Harry-Potter-Spiele gespielt früher und ich erinnere mich auch an Star-Wars-Spiel von damals, meine ich, und auch eben diese Marvel-Dinger. Das war aber eher auch so, das ist halt auch ein schöner Couch-Koop-Titel, finde ich. Ich habe das mit einer Freundin gespielt, die eigentlich nicht so in Videogames drin ist. Aber so mit Star Wars oder mit Harry Potter kann sie natürlich was anfangen. Und vom Gameplay her kommt man da super zusammen durch. Auch wenn es natürlich 3D ist. Das ist ja dann manchmal schon ein Punkt, unter anderem. Ich finde die toll. Ich finde auch, mich hat auch total überrascht, das habe ich ehrlich gesagt jetzt erst im Beitrag von Trant gehört, dass du mit dass du eben das Komplettpaket von allen neuen Episoden hast und mit den Trilogien quasi anfangen kannst. Und dass die da, so wie ich es mitbekommen habe, einen guten Job gemacht haben.
Ja, der Job war tatsächlich auch mit Kosten verbunden, wenn man sich die Berichte durchgelesen hat. Das haben wir hier auch im Game Talk immer mal wieder kurz angesprochen, dass das Spiel auch mit heftigem Crunch entstanden ist und da sehr, sehr viel Überstunden eingeflossen sind, um das Spiel halt so zu produzieren, wie es letztlich am Ende geworden ist. Trotzdem schön für die Devs, die ein richtig, richtig gutes Spiel abgeliefert haben und sich das dann am Ende auch gelohnt hat. Aber trotzdem sollte man das hier zumindest kurz erwähnen. Ich freue mich richtig, dass das ein gutes Spiel geworden ist. Und ich glaube, ich werde mir das holen. Ich glaube, ich spiele das. Mhm. Vor allem im Koop, wie du das gerade angesprochen hast. Ich bin jetzt weder der größte Lego-Fan, noch der größte Star-Wars-Fan. Mhm. Also mir sind die eigentlich egal. Aber ich gehe halt trotzdem immer ins Kino rein und weiß, dass ich am Ende eine gute Zeit haben werde. Und ich glaube, das Spiel hat ähnliche Vibes. Dass man am Ende einfach ohne jetzt krasse Herausforderungen erwarten zu wollen oder das abgefahrenste Spiel, dass man einfach reingeht, einen schönen Abend hat und dann schnell wieder auch aussteigen kann. Mhm. Und daher, schönes Spiel. Freue mich, dass du das mitgebracht hast, Fabian. Da wissen wir jetzt Bescheid und können abhaken. Lego Star Wars ist ein okayes Spiel. Ob das auch für Tunic gilt, da muss ich euch nichts vormachen. Da haben wir auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass das ein geiles Spiel ist. Ja. Sarah hat sich das jetzt auch nochmal angucken können und kann uns hier jetzt ihre Perspektive nennen. Sarah, wie findest du persönlich Tunic? Weil ich weiß, dass das ein Spiel ist, das nicht für jeden Menschen geeignet ist, sagen wir es so.
Aber ich bin sehr verliebt, muss ich sagen. Ich habe auch Ende letzten Jahres Death Store sehr, sehr in mein Herz geschlossen und daran hat es mich halt direkt erinnert. Es hat diese Zelda-Vibes, es hat diese Abenteuer-Vibes, aber es ist vor allem Dingen durch diese, ihr habt ja schon drüber geredet, jetzt sieht man's. Es gibt diese Seiten von einem Booklet zu finden, das früher bei so einer Art Abenteuerspiele dabei lag. Und natürlich, und in dem Fall nicht in der Reihenfolge, wie man sie eigentlich durchlesen würde. Und das ist eben Teil von dieser Rätselmechanik, dass du eigentlich nicht viel erklärt bekommst und wenn, dann oft auch in einer Sprache, die du gar nicht verstehst. Mhm. Also es sind wirklich nur so ganz kleine Passagen, die in Englisch geschrieben sind. Und das führt dazu, dass du dich aber so durchrätselst und dass du dich teilweise auch in dieser Welt verlierst und denkst, ich weiß gar nicht, wo es hier weitergeht, aber hier, das sieht interessant aus. Ich muss da jetzt irgendwas machen. Und es hat in so absurden Momenten bei mir geendet, es gibt einen Bereich, der heißt, glaube ich, Atoll oder so. Das ist so ein Sandbereich und man findet dazu auch eine Map. Und auf dieser Karte ist aber wie mit Kugelschreiber, noch was von dem Besitzer dieses Booklets noch extra aufgezeichnet. Da war so ein kleines Vögelchen. Und die einzigen Gegner im Spiel, die dich nicht angreifen und von dir weglaufen, sind so kleine Vögelchen, die kannst du jagen. Und dementsprechend habe ich die versucht, an einzelne Orte zu bringen. Das hat im Endeffekt, bis jetzt habe ich zumindest nichts rausgefunden, nichts gebracht. Aber ich habe mich so richtig schön in diesem Rätseln verloren. Und ich bin noch nicht durch, weil mich die Bosskämpfe so ein bisschen gestört haben, weil ich die nicht so hundertprozentig smooth finde, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und die haben auch so eine kleine, ich sag jetzt mal vereinfachte Souls-Mechanik. Also du hast eben diese Ausdauerbalken, wo du dann eben angreifbarer bist als normalerweise. Und ich habe das Gefühl, ich habe in dem Spiel auf jeden Fall noch nicht alles gefunden und ich habe Bock, das zu Ende zu spielen. Und ich find's spannend, dass das mal wieder so ein Ding ist, was zumindest in meiner Bubble recht groß geworden ist. Jetzt natürlich nicht in der gesamten Gaming Mainstream-Welt, sage ich jetzt mal. Aber das ist eben von einer Handvoll Leuten, von einem Menschen in Hauptverantwortung entwickelt worden. Und das sind immer Sachen, die ich mir super gerne angucke. Und das, wo man das Gefühl hat, da ist immer noch so viel mehr, noch ein bisschen mehr Herzblut drin. Ja. Und das habe ich mir. Und das ist eben, ich weiß nicht, ob man das hier, es ist im Game Pass, ich weiß immer nicht, da habe ich es mir halt nochmal noch entspannter runterladen können oder halt noch ohne, da kann man mal reingucken, das will ich sagen.
Was ich dir empfehlen kann, jetzt sind wahrscheinlich sehr viele Leute da draußen getriggert, aber ist mir egal. Was ich gemacht habe, ist, dass ich die Optionen eingestellt habe, dass ich mehr Ausdauer und mehr Leben habe.
Okay.
Weil ich liebe dieses Spiel. Mhm. Die Kämpfe sind aber Rotze.
Ja.
Die sind nicht gut. Die sind nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht zu 100% die Kontrolle darüber habe.
Ja.
Und die Bosskämpfe zum Teil richtig hart sind.
Ja.
Die sind super knackig. Da muss man sich echt nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn man dann irgendwann meint, okay, das ist mir jetzt irgendwie zu doll und das ist mir auch einfach zu viel Zeit. Ich habe für den ersten Boss, den ich ohne Option erspielt habe und bekämpft habe, habe ich locker fast eine halbe Stunde gebraucht.
Mhm.
Immer wieder. Und die sind relativ kurz. Also ich habe nach 3 Minuten habe ich sofort Gras gefressen.
Ja.
Und das war mir dann irgendwann zu viel. Da hab ich, ey, fuck it, ich will einfach nur die geile Mystery haben und ich will das alles entdecken. Und dadurch, ich habe mir das eingestellt und seitdem habe ich so eine schöne Spielerfahrung mit dem Titel. Wie gesagt, ich habe auch privat mit einigen Leuten drüber gesprochen. Hey, wie kannst du das machen? Du machst ja gerade das Spiel kaputt. No, nein, mhm. machst du nicht. Wenn du vor allem keine Zeit hast und andere Spiele noch spielen möchtest, seid euch nicht zu schade, das mal zu machen. Und dazu komme ich jetzt, was du jetzt gerade nochmal erwähnt hast, denn dieses Booklet, was du da hast, das ist einfach der krasseste Gamechanger.
Ja.
Das ist für mich, das sagt sehr viel aus, wenn ein Magic Moment in dem Spiel war, dass ich herausgefunden habe, wie ich mich auflevel.
Ja, das stimmt.
Ich war wirklich so komplett so, okay, what? Weil du hast eigentlich Zugriff auf alles, auf all deine Movesets. Du lernst deine Movesets aber erst nach einer gewissen Zeit.
Genau.
Und nach einer gewissen Zeit meine ich, nachdem du halt bestimmte Seiten dieses Booklets gefunden hast.
Ja.
Und du hast es gerade auch schön ausgeführt, dass dieses Booklet an sich eigentlich so mit der Metaebene spielt. Aber wenn das Booklet auch noch on top mit Notizen daherkommt, das ist quasi die Metaebene auf der Metaebene,
ja.
dann wird's irgendwann richtig verrückt, wenn du merkst, okay, all diese Fantasiesprache, die du hast, die kannst du theoretisch sogar übersetzen. Und jetzt kommen wir schon in Fest-Territorium, wenn ihr das mal gespielt habt. Da sind so viele absurde Sachen drin, da habe ich mich sofort so dieses Gefühl, das ich mit Outer Wilds hatte, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, das Outer Wilds ist eines der krassesten Spielerfahrungen, die ich je hatte, das war wirklich einfach nur mindblown und Tunic kommt da erschreckend nah ran. Das fand ich wirklich, wirklich, wirklich toll und deswegen bitte macht's euch nicht kaputt, wenn ihr das Gefühl habt, das Spiel ist ein bisschen zu schwer, da sind Optionen drin, macht's euch ein bisschen einfacher und versucht so euch auf die Mystery einzulassen, weil die ist herausragend, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch.
Fabian, du hast so ein bisschen mit dem Gesicht gezuckt. Was sagt weder Tunic noch Outer Wilds?
Ich habe nur Outer Wilds war nicht so mein Fall als Spiel. Bei Tunic wär für mich noch die Differenzierung wichtig, wie oft man jetzt keinen Plan hat im Spiel, was man eigentlich machen soll.
Sehr oft,
sag
ich dir ganz ehrlich.
Okay.
Sehr
fast
oft.
Permanent.
Also, ich finde es okay, wenn Spiele schwierig sind oder auch ein bisschen kryptisch, aber ich möchte schon das Gefühl haben, ich mache irgendwie Fortschritt.
Aber das machst du, theoretisch machst du halt wirklich auch immer Fortschritt. Es gibt so ein, zwei Stellen, das ist auch ein bisschen schade,
ja.
wo du halt wirklich einfach straight keinen Plan hast,
ja.
wie es weitergeht. Und dann musst du halt wieder ein bisschen zurück und gucken, habe ich vielleicht eine Seite verpasst von diesem Handbuch, das dir irgendwie einen Hinweis gibt oder eine Map oder irgendwie irgendwas ähnliches. Das ist ein bisschen schade, aber dieses Belohnungsgefühl am Ende, dass du halt wirklich nur auf Basis von bestimmten Nuancen dann dieses Rätsel gelöst hast und allein stellenweise es wirklich nur von A nach B zu kommen, halt ein Rätsel für sich. Und darauf muss man Bock haben. Da lebt auch Outer Wilds sehr stark von.
Ja, also ich werde Tunic nochmal spielen. Ihr habt gesagt, es ist ja auch im Game Pass. Also ich kann es einfach mal runterladen und mir angucken, weil an sich die Ästhetik gefällt mir auch sehr gut. Ich erinnere mich aber daran, es gab letztes Jahr im Frühsommer eine Demo auch davon für die Xbox. Und da habe ich auch gedacht, ey, das sieht nett aus, aber es hat nicht so richtig gezündet für mich. Ich weiß auch nicht, ob so eine Art von Spiel sich so einen Gefallen tut mit einer Demo, wenn man nicht diesen Kontext versteht von wegen, okay, das ist ein Spiel, das man sich nach und nach erschließen muss und eben auch diese Handbuchseiten finden muss. Mir kam es damals einfach ein bisschen unfertig vor und ich habe gedacht, okay, hier fehlt irgendwie noch die Navigation für den Spieler. Das ist halt noch nicht eingebaut, weil es eine Demo ist und so richtig gezündet hat es bei mir damals nicht. Aber da ich jetzt auch insgesamt schon viel Gutes drüber gehört habe, natürlich werde ich das nochmal angucken und gucken, ob es mich in den ersten 1-2 Stunden dann abholt.
Aber
ich weiß gar nicht, wie umfangreich ist es insgesamt?
Gar nicht so mega lang. Ich glaube, es ist unter 10 Stunden.
Okay.
Ja.
Ich bin aber tatsächlich komplett bei dir, was diese Demo-Geschichte angeht. Die habe ich nämlich auch gespielt und war ein bisschen underwhelmed. Mhm. Und deswegen auch war ich ein bisschen vorsichtig mit der Hauptversion. Erst als ich gelernt habe, okay, ich hab halt das Game Pass-Abo und ich habe relativ einfachen Zugriff drauf. Deswegen habe ich es mir einfach runtergeladen. Und ich war am Anfang auch ein bisschen ernüchtert. Und dann kam halt die erste Seite dieses Booklets. Und die sind halt wirklich so charmant da inszeniert, dass mir das wirklich sehr viel Spaß macht. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Mhm. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, zumindest mal reinzugucken, weil ich glaube, der generelle Stil, der würde dir gefallen.
Total, ja. Spricht mich an sich schon total an.
Aber so die generelle Mystery und dass das hier und da schon ein bisschen zu viel ist, kann ich auch verstehen. Guck's dir einfach mal an und dann kannst du entscheiden, ob das dir gefällt oder nicht. Ich weiß, Fabian, dass du schon deine Entscheidung gefällt hast, ob Chrono Cross gut ist oder nicht. Das haben wir letzte Woche kurz hier besprochen mit Gregor. Der ist aktuell übrigens im Urlaub. Liebe Grüße an dieser Stelle. Mhm. Fabian, du vertrittst ihn hier und hast auch direkt Chrono Cross mitgebracht. Das ist ein PS1 Remaster, das jetzt auch nochmal für den PC, für die Nintendo Switch und Konsorten gekommen ist. Du hast es gespielt. Fabian, wie ist es?
Schwierig. Ich kann dem nicht so viel hinzufügen zu dem, was Gregor schon gesagt hat. Allerdings Chrono Trigger, der Vorgänger, und auch Chrono Cross sind zwei meiner liebsten japanischen Rollenspiele. Die Neuauflage ist technisch sehr problematisch, sage ich jetzt mal. Das Spiel kostet 20 Euro, wo du erstmal denkst, okay, das ist ein guter Preis für einen der All-Time-Classics im Rollenspielbereich. Es fängt allerdings schon damit an, es gibt zwar drei verschiedene Bildmodi, die sind aber, es ist 4:3. Mhm. Es ist einfach gestreckt auf 16:9, das heißt, die Proportionen stimmen nicht, oder es ist cropped, also das heißt, es ist zwar 16:9, aber sie schneiden einfach oben und unten Bild ab. Und damit ist schon ein bisschen der Ton gesetzt dafür, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit hier in die Anpassung dieses Spiels gegangen ist. Du hast zwar optional auch so gefilterte Hintergründe und die Charaktere sind auch ein bisschen überarbeitet, aber dann hört es halt auch schon auf im Wesentlichen. Und was das große, also wirklich das ganz große Problem des Spiels ist, ist, dass die Bildrate eine Katastrophe einfach ist. Also das Spiel auf der PS1 war das noch, da war man es teilweise nicht anders gewöhnt, dass Spiele eben in 3D-Sequenzen dann mal mit 15, 20 Frames liefen. Aber hier, es gibt halt keine Entschuldigung dafür, wie sehr die Kämpfe zum Beispiel ruckeln. Also du hast diesen typischen Übergangsbildschirm von Spiel zu einem Kampf und danach gibt es so diese Kamerafahrten und es ruckelt halt einfach permanent. Und da kann man leider mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwie besser gegangen wäre, auch mit wenigen Mitteln, dass man da irgendwie hätte rangehen können, das ein bisschen beschleunigen können, weil das ist extrem irritierend. Es nimmt sehr viel des Spaßes irgendwie weg, das in so einer technisch schlechten Form spielen zu müssen. Ich habe gestern gelesen, dass bei Digital Foundry war ein Artikel, der jetzt nochmal belegt hat, das Spiel läuft auf der PS5 in dem Remaster schlechter als damals auf der PS1 das Original. Und das ist halt einfach echt schade. Und ich hoffe, es gibt jetzt hier zwei Wege. Entweder die werden das abschreiben und werden sagen, ja, okay, fuck, wir leben mit dem, was wir eingenommen haben, an Leute, denen wir es direkt verkauft haben. Oder es wird diesen Chrono Trigger PC-Versionsweg gehen, dass sie über einen sehr, sehr langen Zeitraum das immer weiter patchen und irgendwann ist das Spiel halt gut. So muss ich halt leider echt sagen, im Zustand, wo es jetzt ist, würde ich es eher keinem empfehlen zu kaufen, weil es einfach technisch sehr, sehr mau ist. Es ist im Kern natürlich immer noch ein tolles JRPG, wenn auch auf dem Stand von 1999. Also das fühlt sich ein bisschen altmodisch teilweise an, aber es ist ein gutes Spiel. Aber ey, es ist schade, dass hier so wenig Aufwand betrieben wurde.
Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass das wohl mit der Begründung zu tun hat, dass sie nicht den Zugriff auf ihre Source-Files hatten.
Ja, das hat Gregor auch gesagt, aber dann muss ich vielleicht irgendwie was anderes mir einfallen lassen. Oder ich lasse es halt vielleicht auch. Also muss ich es in dem Zustand dann auf den Markt werfen, weiß ich nicht.
I don't know. Also ich find's tatsächlich ganz gut, dass sie versuchen, vor allem ältere Spiele halt auf neue Systeme zu portieren, einfach um die Spiele weiter erhalten zu können. Gleichzeitig ist es natürlich, wie viel wollen sie dafür? 40 Euro oder so?
20.
20, okay.
Das ist schon, ey, das ist okay. Wenn die Bildrate gut wäre, würde ich sagen, das kann man sofort kaufen, so.
Ja.
Aber, boah.
Ich verstehe den Frust, vor allem, wenn man halt Kohle für zahlt für ein scheinbar unfertiges Produkt oder für ein Produkt, das nicht sonderlich gut läuft. Bevor wir in die Werbung gehen, ganz kurz zu dir, Sarah, hast du irgendwelche Gefühle für Chrono Cross, sei es positive oder negative?
Nee, für Chrono Trigger so ein bisschen. Mhm. Also, aber halt dem Alter geschuldet, sehr, 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 sehr wolkige. aber die Story ist gut von Chrono Trigger. Die fand ich damals, ja. die fand ich krass. Aber ja, ich habe mit Chrono Cross nichts am Hut und solche Sachen würde ich dann in dem Fall, glaube ich, mir zu Hause auf der Original-Hardware nochmal reinziehen.
Okay. Ich habe letzte Woche Gregor gefragt, weil ich auch noch nie Chrono Cross gespielt habe, Chrono Trigger aber liebe, meinte, wie sehr sollte man Chrono Cross gespielt haben, wenn man Chrono Trigger halt richtig doll mag? Mhm. Dann meinte er zu mir, also für Chrono Trigger-Fans ist Chrono Cross eher nichts.
Okay.
Weil das Spiel an sich ein paar Sachen so generell mit der Story und mit Figuren macht, die eventuell ein bisschen anecken oder Fans eher abschrecken. Keine Ahnung, was er damit meint. Er hat sehr kryptisch darüber geredet, aber meine Neugierde ist geweckt. Ich will es mir auch irgendwann früher oder später angucken. Das ist jetzt persönlich ein bisschen ernüchternd, das zu hören. Fabian, du bist tatsächlich nicht der Erste, der mir das erzählt hat. Aber ich hoffe, dass das einen ähnlichen Weg geht, wie du es gerade beschrieben hast mit der Chrono Trigger Version. Dass ihr da eventuell nachpatchen und wenn nicht, wisst ihr es jetzt, dass ihr eventuell nochmal euch zurückhalten solltet, was diese Version angeht. Sie ist nämlich nicht perfekt. Anders als diese Sendung hier, trotzdem brauchen wir immer mal wieder Support im Rahmen von irgendwelchen Spots, von tollen Partnern, die uns hier unterstützen. Einer davon kommt jetzt und wir sind gleich wieder da. Ihr habt es gesehen, Challenge Accepted ist bald soweit. Stand jetzt nächste Woche. Nächste Woche Freitag ist nämlich noch Zukunftsmusik, genauso wie Kingdom Hearts 4. Das wurde jetzt am Wochenende, glaube ich. War es am Wochenende? Ja, es war am Sonntag.
Ja.
Da wurde das neue Spiel der großen Kingdom Hearts Reihe angekündigt von Square. Komplett random. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine große Ankündigung an einem Sonntagmittag oder so gesehen. Wir haben es uns alle, wir haben die Ankündigung mitbekommen. Was zum Teufel? Jetzt sind wir da, okay. Was glaubt ihr? Wird das was? Ist das interessant? Ich habe das mir angesehen und war komplett underwhelmed. Ich will das nicht haben. Es tut mir leid. Tut mir leid, liebe Kingdom Hearts Fans.
Ich bin da storywise auch schon lange ausgestiegen. Ich habe es versucht nachzuholen und aktiv mir durchzulesen, aber nein, ich komme da nicht rein.
Wir müssen mal kurz beschreiben, was da vor sich geht. Das ist alles ein Stück weit realistischer gehalten. Wir sehen vor allem auch Sora gleich in einem Apartment. Der hat keine großen Clownschuhe mehr, sondern ganz normale Schuhe, ganz normale Füße tatsächlich. Das alles spielt in einer Art Tokio, die sich aber nicht Tokio nennt. In einer Stadt wie Tokio, die sich aber nicht Tokio nennt. Ist alles, wie gesagt, ein bisschen realistischer gehalten. Soll eine neue Story von Sora und Kollegen einleiten. Und in Zukunft erscheinen. Für welche Plattform? Keine Ahnung. Wir sehen nur den groben Style, der sich auch ein Stück weit ja verändert hat. Dieser ganzen Realistiknummer geschuldet. Ich persönlich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fand Kingdom Hearts 3 leider richtig schlimm. Storymäßig bin ich da komplett raus mittlerweile und war da nur noch mit einem Facepalm, als die Credits liefen. Deswegen habe ich für Kingdom Hearts 4 jetzt nicht sonderlich gute Worte übrig. Fabian, wie sieht's bei dir aus?
Es ist gemischt, muss ich sagen. Ich habe auch Kingdom Hearts 3 gespielt. Ich finde, die Spiele leben sehr von der Magie dieser Disney-Welten. Das ist oft auch sehr schön umgesetzt und mit sehr viel Aufwand betrieben. Das ist toll. Die Geschichte, diese übergeordnete Geschichte, finde ich auch extrem konfus, kaum noch nachzuvollziehen. Ich habe auch vor Teil 3 versucht, das anhand von Videos, so 20, 30 Minuten Videos, wo jemand versucht, mir die Geschichte zu erklären, aber ich steige da einfach aus, dann spätestens nach 10 Minuten denke ich mir so, okay, der Rest ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ich bräuchte davon eher weniger von diesem Part. Die sollen mir einfach Donald und Goofy und Mickey und all diese coolen Disney-Welten geben. Meinetwegen können sie jetzt auch noch Star Wars reinpacken und was sie sonst noch alles in ihrem Portfolio haben. Was ich nicht brauche, ist mehr kruder Story-Quatsch und dann auch noch in so einer realistisch anmutenden Welt. Wenn das der Weg ist, finde ich es persönlich für mich schwierig, aber das mögen natürlich andere Leute auch ganz anders sehen, die sagen, geil, das sieht jetzt alles echter aus und wir sind nicht mehr in der Fantasy-Kitsch-Welt von Disney, aber für mich hat das immer viel den Reiz ausgemacht. Und so irgendwie geheimnisvolle Figuren und die mir irgendwas erzählen, was niemand versteht, das brauche ich eher nicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich, wie gesagt, ich stehe dem Spielen erstmal offen gegenüber. Das ist ja nur ein kleiner Teil, der hier abgebildet wird. Das kann ja auch alles ganz anders werden. Und hier am Ende ist ja auch das genau, was ich mir wünsche von dem Spiel. Mm.
Also Disney ist auf jeden Fall mit am Start. Wir haben gerade am Anfang also sehr realistisch anmutende Wälder gesehen und einige spekulieren schon drauf, dass das eine Star Wars Welt sein könnte. Also dass der Weg jetzt frei ist für neue Disney-Marken, wie eben Star Wars, eventuell auch hier Marvel könnte Einzug halten mit den Avengers unter anderem. Das könnte schon interessant sein, dieser neue Magic in the Making, Alter. das könnte schon interessant sein, dieser Stilwechsel. Ist aber auch sehr, sehr abschreckend, finde ich persönlich. Zugeben muss ich aber sagen, dass die Action-Passagen gerade ziemlich cool aussahen. Also wie er da die Hochhäuser hochgejumpt ist und da die Action inszeniert wurde, fand ich ganz interessant. Aber I don't know, ich muss da zum einen deutlich mehr sehen und zum anderen will ich auf jeden Fall diesen schönen, warmen Disney-Vibe da beibehalten. Das sehe ich da aktuell noch nicht. Und wenn sie dieses Open-World-Realistik-Kram da weiter zelebrieren, weiß ich nicht, ob mir das gefällt, das mögen. Aber wie Fabian schon gesagt hat, Leute anders sehen. Sarah, siehst du es anders?
Für die Diskussion jetzt hier leider nein. Also für mich macht Kingdom Hearts eben auch dieses Disney-artige aus. Und ich find's schwierig, jetzt natürlich wir können nur von dem urteilen, was jetzt der Trailer gezeigt hat. Diese Großstadt sieht schon okay aus, aber ich komme jetzt zum Beispiel gerade von Ghostwire Tokyo und das sieht halt nochmal sehr viel geiler aus so, oder schöner. Ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen tun. Und für mich nimmt's eben den Charme raus, für mich nimmt's eben gerade dieses Magische raus und keine Ahnung, also im Endeffekt das, was ihr gerade gesagt habt. Ich find's krude, aber gleichzeitig habe ich mit Kingdom Hearts auch nicht mehr so diese emotionale Verbindung, dass mich das jetzt. Ich kann jetzt nicht hier sitzen und sagen, oh, das macht mir sehr viel Angst, weil es mir das Spiel irgendwie verhagelt. Fans mögen das anders sehen, haben wir gerade schon gesagt.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir jetzt in den Kommentaren sehr stark angegangen werden, weil es gibt kaum eine Fan-Community, die halt so geschlossen hinter dieser Reihe steht, wie halt Kingdom Hearts. Aber gut, das ist jetzt unsere persönliche Meinung. Wie gesagt, das könnt ihr gerne anders sehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde das weiter verfolgen. Ich weiß nicht, ob ich spielen werde. Also ich bin wirklich traumatisiert von Teil 3. Das mochte ich. Ich fand das Ende so unfassbar schlimm, dass ich eigentlich mit der Reihe abgeschlossen habe. Aber mal gucken.
Sag mal, bevor wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, wisst ihr, was ich noch interessant finde im Hinblick auf Kingdom Hearts und auf Chrono Cross?
Erzähl's mir.
Das waren beides Spiele, die im Rahmen dieses Nvidia Leaks letztes Jahr schon enthüllt wurden, wo alle Leute gesagt haben, ja klar, Kingdom Hearts 4 kommt niemals. Jetzt ist das auch da und ich habe dann nochmal geschaut, da waren ja auch noch Sachen drin, wie das neue Street Fighter, neues Crisis, GTA-Trilogie oder auch Sniper Elite. All diese Sachen sind ja wirklich gekommen. Und wisst ihr, was auch damals im Nvidia Leak mit drin war? Remake von Final Fantasy 9. Und jetzt, ich bin mittlerweile an dem Punkt, nachdem wir jetzt auch Chrono Cross gerade hatten und Kingdom Hearts, die auch da beide schon erwähnt wurden, halt es nicht für ausgeschlossen, dass wir ein richtiges Remake. Das kann ja nicht so eine Billo-Variante werden wie Chrono Cross, weil die gibt es ja von Final Fantasy IX schon. Das gibt es ja für alle modernen Plattformen so dezent überarbeitet.
Ein Remake und suggeriert ja, dass das eine komplett überarbeitete Version ist.
Genau, also so eine richtig aufwendige neue Version auf dem Niveau von Final Fantasy VII Remake von IX würde ich natürlich echt gerne sehen, muss ich sagen.
Jetzt spielst du mit meinen Gefühlen, Fabian.
Wieso, würdest du auch, oder?
Auf jeden Fall.
Schon tolle Welt damals.
Absolut, ne? Großartig. Ich liebe Final Fantasy IX. Auch. Und wenn sie, ich versuche mir vorzustellen, wie das aussehen mag, dass sie, vor allem, weil das auch ein bisschen verniedlicht wurde damals, also vor allem im Vergleich mit 7 und 8, was ich aber sehr, sehr toll fand, mochte das wirklich unheimlich gerne, dass sie wieder versucht haben, ein bisschen mehr Fantasy in Final Fantasy reinzuballern. Weiß aber nicht, ob sich das so gut übertragen lässt, aber wenn ich mich, je länger ich drüber nachdenke, man könnte das so ein bisschen märchenhafter aufziehen oder zumindest die Optik, das könnte schon, oh doch, das würde ich spielen.
Ja.
Ich auch, auf jeden Fall.
Ja, aber ich warte ja jetzt immer noch auf den nächsten Teil von Final Fantasy VII, so wie ganz, ganz viele Leute. Mhm. Und das wäre natürlich schön, da irgendwie Wartezeit zu überbrücken.
Ich frag mich aber, was hat Nvidia mit den ganzen Leaks zu tun? Boah. Natürlich ist das ein Grafikunternehmen, das halt das Hardware unter anderem dafür zur Verfügung stellt, aber warum hat sich da ausgerechnet alles so gesammelt? Verstehe ich irgendwie nicht.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht mehr, wo das genau herkam. Ich glaube, es kam, ich habe es jetzt gerade auch nachgeguckt, aus einer GeForce Now Database. Ah, da kamen diese Titel irgendwie raus. Und ja, einige davon sind tatsächlich dann schon angekündigt worden oder auch erschienen. Allerdings sehe ich hier gerade aber auch Demon's Souls für PC dabei. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen.
Das wird aber noch hundertprozentig kommen.
Wahrscheinlich, ja.
Also vor allem, wenn wir jetzt Horizon gesehen haben und andere PS wie God of War zum Beispiel auch. Klar. Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass Demon's Souls irgendwann auch für den PC erscheinen wird. Von daher, mal schauen. Jetzt habe ich tatsächlich das nächste Thema. Ich hatte es auf der Zunge und dann ach ja, hier. Das ist tatsächlich ein Spiel, das wir noch gar nicht hier besprochen haben. Glaube ich zumindest. Nee, haben wir nicht. Tiny Tina habe ich hier stehen.
Habt ihr nicht?
Nee. Der ist nicht mal. Hat er nicht? Hat jemand
drüber hier hat auch
nee, er hat eine Preview. Der hat eine Preview kurz gemacht. Aber wir haben keine. Hier bei uns?
Nein, ich habe dir meine Titel geschrieben und ich habe von Tiny Tina auch nur die Preview bis jetzt leider spielen können. Tut mir leid, das steht da.
Ja, trotzdem kannst du mir erzählen, wie du es. Das heißt ja nicht, dass deine Meinung deckungsgleich ist mit Bertie.
Nö, ich weiß auch nicht genau, was er gesagt hat. Ich habe nur gesehen, dass er das Preview auch gespielt hat. Die Preview. Tiny Tina mag ich sehr gerne. Ich mag dieses Pen-and-Paper-eske Universum, weil ich da natürlich wie viele hier in dieser Firma auch sehr drin stecke. Mhm. Ich mag das. Es eben mehr in diese, ich sag jetzt mal, Classic Fantasy Rollenspielwelt geht mit Kobolden und Skeletten und so weiter und so fort. Der Borderlands-Humor ist drin, aber ich find's zumindest bis jetzt noch nicht so übertrieben. Also mir hat's viel Spaß gemacht. Es gab so einen Bereich, der im Hauptspiel dann wohl optional sein wird, den man aber komplett erkunden konnte. Das war dieser Kropfberg oder so, Mount irgendwas. Und da hatte man zwei Hauptquests und einen Haufen und irgendwie eine Handvoll Nebenquests und hatte da typisches Borderlands-Geballer mit einem Haufen Loot. Diese Oberwelt, die man jetzt gerade sieht, die habe ich noch nicht gesehen gehabt damals. Aber das hat alles gut funktioniert und ich mag eben diese Prise Fantasy-Staub, der da drüber ging und dieses Meta-Ding, dass Tina im Endeffekt machen kann, was sie will als Spielleiterin mit dir als Figur und du reagierst eben drauf. Und das will ich mir auf jeden Fall noch reinziehen, da habe ich nur bis jetzt noch keine Zeit gehabt, aber ja.
Fabian, ist das ein Spiel, das dich interessiert?
Ich habe auch die anderen Borderlands-Spiele gespielt. Ich finde das Setting sehr ansprechend. Ich bräuchte jetzt nicht nochmal irgendwie grau-braune Endzeit-Welt.
Genau das.
Finde es cool, dass es bunt ist. Die Gegner finde ich ansprechend und ist auch eine schöne oder naheliegende Kombination, die sie auch gewählt haben, dieses Borderlands-Konzept mal in ein Fantasy-Setting zu packen. Ich habe gehört, dass es wirklich sehr, sehr lustig sein soll, also auch gut geschrieben. Ich werde das auf jeden Fall noch zocken, ja.
Ich habe mit Borderlands auch komplett zum einen abgeschlossen. Es ist einfach zu viel. Borderlands 3 oder 2 vor allem auch war so unfassbar, so unverhältnismäßig groß, fand ich. Die Spielwelt fand ich nicht schön. Du hast sehr viel, musstest sehr viel hin und her laufen. Das irgendwie hat das nicht bei mir gezündet. Auch der Humor ist auch sehr speziell. Muss man mögen. Fand ich persönlich leider nix. Was ich ganz witzig finde, wusstet ihr, dass Tiny Tina's Wonderlands eine Anspielung auf Borderlands ist? Dass Wonderlands von Borderlands kommt?
Naja, das ist recht naheliegend, oder?
Also.
Ist mir tatsächlich jetzt gerade in diesem Moment eingefallen.
Okay. Ach so, du schlussfolgerst das jetzt einfach daraus. Okay,
also ich gehe sehr stark davon aus. Ich glaube aber auch, dass das mit dem Rating zu tun hat. Kann das sein? Ist Tiny Tina ist nicht ab 18, oder? Ich guck das jetzt schnell nach.
Ich meine, es ist ein 16er. Ich glaube, ich habe das rausgesucht gehabt. Würde ich auch sagen.
Und Borderlands ist doch ein 18er Titel, oder nicht? Doch, Borderlands ist ab 18 stellenweise.
Nee, es gibt ja kein Blut in dem Sinne. Also du ballerst alles über den Haufen, aber ich meine, die bluten nicht, die verschwinden einfach. Also fallen um und verschwinden. Und damit ist da ja schon viel gewonnen für einen 16er.
Das wäre eher hier. Fall. Borderlands ist aber, ich glaube, das wäre tatsächlich ziemlich smart, dass sie selbst das komplette Branding irgendwie so ein bisschen ändern, um zu signalisieren, ey, das ist ein Spiel, das einen etwas anderen Ton hat und dementsprechend auch für Leute interessant ist, die jetzt das Hauptspiel aktuell nicht spielen können. Nicht gar nicht mal so schlecht. Okay.
Ich mag auch, dass diese Waffen so sehr an dieses Fantasy-Mittelalter-Ding angelehnt sind.
Ja.
Also du hast natürlich deine Schusswaffen, aber du hast eben auch sowas wie Armbrüste oder
ja.
Solche Dinge. Und ich mag das System, das habe ich noch nicht erwähnt, dass du eben eine Anfangsklasse hast, aber dir zu einem gewissen Zeitpunkt noch eine zweite drauf schaffen kannst und dadurch eben verschiedene Spezialfähigkeiten hast, die du dann nochmal anders kombinieren kannst.
Mhm.
Das System ist eigentlich sehr cool.
Wir reden jetzt hier gerade über Spiele, die wir, wie gesagt, schon das ein oder andere Mal besprochen haben. Und es wird immer klarer, dass der Backlog immer größer und sich immer weiter in die Höhe stapelt. Wie ist so eure Beziehung zu eurem Backlog? Habt ihr wirklich so den Anspruch, dass ihr die Spiele, die jetzt so noch daneben liegen, Sarah, allein du hast mir heute in der Sendung drei Spiele, glaube ich, erzählt, die du noch anspielen möchtest.
Ich weiß.
Glaubst du wirklich, dass du diese Spiele noch anfassen wirst?
Nein.
Das glaube ich nämlich auch.
Es ist doch so, es kommt ständig was, also einerseits beschweren wir uns über die Spieleflaute jetzt im April oder bevor jetzt der ganze Elden Ring Horizon Kram kam, hatten wir auch letztes Jahr recht viel Zeit eigentlich auf dem Papier, aber ich weiß nicht, wo sie immer hinfliegen.
Ja.
Also, nee, ich schaff's nicht, da hinterher zu kommen und ich find's auch immer schwierig. Ich würde gerne so viel wie möglich, so breit wie möglich abdecken, aber zeitgleich beschäftigt man sich dann, zumindest in meinem Arbeitsalltag, immer zwei Wochen sehr exzessiv mit einem Spiel, bei dem ich mir auch nicht immer aussuchen kann, was das genau ist. Und stecke da dann sehr tief drin und will mich eigentlich sehr viel breiter informieren und reinspielen. Aber mir fehlt dann immer, ja, es ist so, es tut mir leid, mir fehlt immer die Zeit und ich wiederhole mich.
Ich habe letztens was gemacht, wo ich richtig stolz auf mich war. Also es ist ja, der Backlog ist ja richtig schlimm geworden mit dem Game Pass auch unter anderem.
Ja, klar.
Weil man halt super viele Spiele hat, die man sich runterladen kann. Und als die Mass Effect Trilogie rausgekommen ist, wollte ich die unbedingt nochmal spielen.
Ich auch.
Und hab mir das auch sofort runtergeladen. Als es dann in den Game Pass kam, mich auch voll gefreut. Und am Wochenende habe ich den Entschluss gefasst, dass ich es nicht spielen werde.
Ja.
Ich habe auf Löschen gedrückt und es hat sich unfassbar gut angefühlt.
Ja.
Und das war so eine Erkenntnis für mich, die mir gezeigt hat, ich glaube, das sollte ich jetzt einfach öfter machen, dass ich Spiele einfach kategorisch einfach aussortiere und mir einfach selbst oder mich selbst nicht mehr anlüge und sage, dass ich nicht alle Spiele durchspielen werde oder zumindest anspielen werde, die ich interessant finde, dass das die Zeit einfach nicht mehr hergibt und ich einfach jetzt viel sinnvoller mit meiner Zeit umgehen muss. Fabian, wie sieht's bei dir aus?
Das ist bei mir natürlich genauso. Ich habe mir auch gerade mit den Abos oder wie jetzt Game Pass, um konkret bei dem Beispiel zu bleiben, ich denke mir dann nicht mehr von wegen, oh, das Spiel ist jetzt drin, das muss ich jetzt spielen, sondern ich gucke dann eher, okay, ich habe jetzt gerade mal ein Zeitfenster oder diese Woche Zeit, dann gehe ich und guck, was ist jetzt gerade im Game Pass oder so und ach, da ist irgendwas Cooles dabei, ja, das spiele ich jetzt mal, weil ich es noch nicht kenne, weil ansonsten machst du dich ja nur verrückt von wegen, okay, das Spiel ist jetzt vielleicht für 3 Monate im Game Pass, danach wird es wieder rausgenommen, das muss ich unbedingt bis da und dahin noch spielen. So ist es halt nicht mehr. Und es ist ja ganz normal, es ist ja bei jeder Medienform so. Also du kannst auch nicht alle Bücher lesen, alle Filme gucken und alle Serien schauen. Natürlich trifft man einfach Entscheidungen und ich finde das auch völlig legitim. Bei Mass Effect war das bei mir genauso. Ich habe die damals nicht durchgespielt und dann habe ich auch gedacht, oh cool, jetzt ein Remaster, habe die mal angefangen. Hat mir dann nicht so zugesagt und ich kann damit voll leben, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Spiele, die werde ich einfach nicht mehr durchspielen oder vielleicht auch gar nicht mehr einfach spielen. So ist das eben und finde es auch nicht so schlimm.
Ja, deinen Zen möchte ich gerne haben, was das angeht. Ich habe nämlich immer so, man kennt das ja, dieses FOMO unter anderem auch, also vor allem, wenn man hier in Sendungen sitzt und immer mal wieder erklärt oder erzählt bekommt, boah, das ist richtig geil, das Ende von Kirby, das musst du gesehen haben und dann willst du natürlich das Ende von Kirby sehen, gleichzeitig willst du aber auch das Ende von Elden Ring sehen, das 150 Stunden entfernt ist von dir. Das ist, finde ich persönlich, eine sehr, sehr interessante Diskussion oder Sichtweise drauf. Was war denn das letzte Spiel, das ihr auch wirklich... Oder wie viele Spiele habt ihr denn dieses Jahr durchgespielt? Wisst ihr das grob?
Nee, ich habe nicht mitgezählt.
Ich habe mitgezählt. Ich habe seit letztem Jahr immer eine Liste, die ich führe.
Ich fange die jeden Januar an und lasse es dann aber auch im Januar wieder.
Auch. Ich mache es aber hauptsächlich deswegen, weil wir immer so Jahresend-Podcasts machen und ich mir dann immer Stichpunkte zu allen Spielen aufgeschrieben habe, die ich gespielt habe.
Ich mache das wirklich einfach nur, um zu schauen, okay, wie bin ich mit meiner Zeit in diesem Jahr umgegangen? Das mache ich auch mit Büchern und mit Filmen.
Voll gut.
Und merke jetzt so langsam, dass sich so ein Abwärtstrend zeigt, dass ich immer weniger Spiele spiele zum einen, aber vor allem auch durchspiele. Ich habe das so in Monate unterteilt und keine Ahnung, zum selben Zeitraum, wir haben jetzt Anfang April, letztes Jahr habe ich, glaube ich, so mindestens 4 oder 5 Spiele durchgespielt. Aktuell ist es, glaube ich, Kirby. Und jetzt müsste ich schon in die Liste gucken. Also es sind relativ wenige, kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die Spiele aktuell nicht so, dass nicht so viele Spiele nachkommen. Gleichzeitig habe ich aber nicht das Gefühl, weil wir gerade im Februar oder März nicht wussten, wohin mit unserer Zeit und welche Spiele sollen wir jetzt hier konkret abbilden. Merkst du das auch, Fabian, dass du das Gefühl hast, dass du, also gerade je älter man wird und je weniger Zeit man zur Verfügung hat, dass du immer noch genügend Zeit hast, um die Spiele zu spielen, die dich interessieren, oder wird das...
Das geht schon.
Ja, wie machst du das?
Vorhin ja schon mal gesagt, dann gibt's halt mal ein paar Wochen, dann stehe ich halt sehr früh auf.
Das ist doch...
Und mach das vor der Arbeitszeit noch einfach so. Doch, das geht ganz gut. Man muss sich da nur ein bisschen drauf konditionieren. Ich bin dafür, ich spiele halt nicht abends bis um 3 oder so, sondern ich gehe zu relativ normalen Zeiten pennen. Aber dann kann ich wieder aufstehen. Und es gibt nichts Schöneres, als zu sagen, okay, ich komme jetzt gerade um 9:30 morgens in die Arbeit, aber ich habe heute schon 2 Boss in Elden Ring gelegt. Mega.
Das vorm ersten.
Das gibt dir so viel Energie mit. Das ist so ähnlich wie wenn du schon zum Sport gehst vor der Arbeit. Auch das kann man manchmal ja machen. Das gibt dir so ein High für den Tag einfach mit. Ist viel geiler, als erst kurz vor knapp aufzustehen und dann ohne Kaffee in die Firma zu fahren.
Das stimmt.
Einfach vorher schon ein paar Stunden spielen. Ich habe gerade auch mal geguckt, ich habe richtig viel. Ich habe sehr viel gespielt, ich habe nicht super viel durchgespielt. Also es sind sicherlich so die Highlights oder die größten Spiele Elden Ring und Horizon gewesen dieses Jahr. Aber ansonsten super, super viele Spiele angespielt. Also auch eine Menge Sachen, die man nicht per klassischer Definition durchspielen kann. Sowas wie WWE 2K oder so, oder auch Gran Turismo. Gibt es ja jetzt nicht den Punkt, wo du sagst, okay, ich habe es durchgespielt. Also ich kann da nicht klagen dieses Jahr jetzt irgendwie.
Ich habe Horizon auf meiner Festplatte. Noch vor Elden Ring runtergeladen, nicht eine einzige Sekunde gespielt.
Oh, ich weiß noch, als wir hier saßen und genau darüber gesprochen haben, über dieses Dilemma, dass jetzt Horizon und eine Woche später Elden Ring erscheinen.
Oh, ja.
Das aber war schade, dass du es gar nicht gespielt hast.
Nee. Aber das Problem ist auch, da haben wir auch vor ein paar Wochen hier darüber gesprochen, dass ich diese Art von Open World nicht mehr so wirklich mir geben kann. Dass du... Es gibt super viele Leute, die richtig Bock haben auf so Checklisten, wo du genau weißt, ich kann das und das und das und das in diesem Gebiet machen und dann durchziehen. Warum lachst du so? Bist du so jemand?
Ja, manchmal. Ich habe überlegt, ob ich es jetzt erzähle, weil einfach nur ein bisschen Schande auf mein Haupt. Aber nein, ich stehe dazu, weil ich letztes Jahr in der Spieleflaute meine Zeit sehr, was das angeht, sehr, sehr schlecht investiert habe. Schlecht. Dahingehend. Ich hatte Spaß, aber ich habe nicht sehr breit in sehr viele Spiele reingeguckt, weil ich vielleicht Platin in Assassin's Creed Odyssey geholt habe.
Wirklich?
Ja.
Was war Odyssey nochmal? Das war das in Griechenland.
Ja.
War so okay.
Spiel. Ja, natürlich, aber es ist sehr repetitiv. Es ist genau diese Ubisoft Open World, von der du gerade sprichst.
Naja, ich wollte das aber gerade sagen, dass das einfach immer noch ein. Wir reden halt immer wieder davon. Vor allem seit Elden Ring, Gregor und ich hauptsächlich, dass wir diese Art von Open World, dass halt sehr viel Mystery und sehr wenig darüber erzählt wird, da spielt auch Tunic mit rein, dass wir das immer interessanter finden. Und wie konnte man das so lange Zeit nicht machen? Mal abseits davon, dass Zelda das auch 2017 mit in den AAA-Bereich gebracht hat.
Ja.
Gleichzeitig hast du halt deine Open World-Spiele, wo halt massig Sachen mit dabei sind, wo du halt immer und sofort weißt, das und das und das musst du machen. Wir haben eigentlich gar nichts zu melden, weil das Ding wird, diese Spiele verkaufen sich über 10, 15 Millionen Mal.
Ja,
die sind mega beliebt. Deswegen sollte man nicht so aus dem hohen oder vom hohen Ross da so runterblicken und sagen, das sind schlechte Spiele. Ich würde auch nicht dir zustimmen und sagen, dass deine Zeit schlecht investiert war. Meintest du auch, solange du Spaß hattest,
ja,
ist das
ich meinte nur jetzt aus diesem Spiele-Redakteurs-Dasein oder Redakteurin-Dasein ich möchte eigentlich habe ich den Drang, in so viel wie möglich reinzugucken und mein Backlog ist so riesig und ich will das alles ausprobieren und dann mache ich halt sowas. Aber es ist manchmal genau dieses stumpfe Checklisten abarbeiten.
Ja.
Ich meine, sogar in den Gebieten leveln ja deine Gegner mit. Du hast ja nicht mal eine größere Herausforderung irgendwann. Du machst ja stumpf im Endeffekt immer dasselbe. Ja, aber war gut. dieser eine Moment mit dieser Trophäe war nett.
So, Darf ich kurz die Frage stellen, hast du auch Valhalla gespielt?
Nee, Valhalla habe ich mir noch nicht gespielt.
Okay, das habe ich nämlich auch mal angefangen mit der großen Motivation, das durchspielen zu wollen, aber es wurde mir irgendwann auch zu anstrengend, weil das, glaube ich, also bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es weniger umfangreich ist als, welches hast du gespielt?
Odyssee.
Also Valhalla kam mir riesig vor und das so viele Mechaniken da drin und Aufgaben, die man machen konnte. Das war mir irgendwann auch ein bisschen zu viel dann. Mhm. Aber dennoch sind das natürlich gut gemachte Spiele.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Das ist auch so eine, das hört sich sehr privilegiert an, aber das ist so eine Krankheit, die mit dem Beruf mitkommt, dass wir halt Zugriff oder Zugang zu so vielen Spielen haben und dann immer der Meinung sind, okay, wir müssen alles spielen und wir müssen die Creme de la Creme irgendwie herausfinden, um irgendwas dazu sagen zu können. Muss man auch so ein bisschen aufpassen und nicht den Blick für das große Ganze verlieren. Weil Leute, die uns hier gerade zuschauen, die haben richtig viel Spaß mit genau solchen Spielen wie Horizon, wie Assassin's Creed und Co.
Total. Ich hab halt auch Lust gehabt, mal in so ein modernes Assassin's Creed wieder reinzugucken, weil die mich so ein bisschen verloren hatten. Ich hab 1 und 2 und ja, am Anfang eben Teile gespielt und eben hier Origins hat mich total interessiert, weil ich diese ägyptische Mythologie und alles sehr feier. Aber da bin ich eben irgendwann nicht dazugekommen und dann habe ich eben auch mir Odyssey runtergeladen und ich wollte noch utopischerweise irgendwann Origins noch hinten drin. Ja, natürlich. Nein. Aber genau, ich wollte mir eins von diesen modernen mal angucken, weil ich es eben mal wieder sehen wollte, wie sich das entwickelt hat. Ich wusste, dass es so teils eben, also dass es eben so diese Ubisoft Open World Geschichte ist. Ja, und dann bin ich halt dran hängen geblieben, eben diese Checklisten abzuarbeiten. Ja. Und das hat mir eben auch so, das ist eben das, wenn du einen anstrengenden Tag hattest, manchmal dieses, ja, ich will meinen Kopf einfach ausmachen und irgendwas zocken, was schön aussieht und was dich einnimmt, so. Und ich finde das auch nicht. Ich finde nicht, dass man sich dafür schämen muss, falls das irgendwie falsch rübergekommen ist. Leute, habt Spaß mit Videospielen, egal mit welchen.
Ja, deswegen bin ich auch so irritiert davon, dass Fabian so viel Spaß mit Elden Ring hat, weil ich weiß von dir, dass du hast halt hier auch mehrmals erwähnt, dass du halt auch gerne halt Spiele spielst, die dir halt relativ klar sagen, was so zu machen ist.
Ja gut, das haben mir natürlich in dem Fall auch Guides gesagt von irgendwelchen Internetseiten.
Okay.
Um das mal kurz zu sagen, ich glaube ja nicht, dass ich Elden Ring durchgespielt habe, eine Komplettlösung zu gucken. Das Spiel erklärt dir ja schon auch wenig.
Ja.
Und es gibt auch manche Questreihen. Ich schäme mich nicht dafür zu sagen, dass ich das für sehr, sehr schwierig halte zu verstehen, an welchen Enden der Welt du mit dem Charakter quatschen musst.
Ja, und das
beeinflusst irgendwas hier 10 Stunden später. Das war mir aber auch total egal. Natürlich habe ich in Lösungen geschaut und geguckt, okay, was sind irgendwie sinnvolle Herangehensweisen für bestimmte Sachen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass im Grunde genommen, wollte ich immer wissen, welche Handschuhe oder Rüstungsteile und solche Sachen, das spielt ja im Spiel irgendwie fast gar keine Rolle, weil die alle auf einem ähnlichen Niveau liegen, die guten Teile, dass es eigentlich egal ist. Aber natürlich habe ich zwischendurch in Komplettlösungen geschaut. Ich hatte keine Lust irgendwie, oder ich verliere sehr, super schnell die Geduld, ich hänge nicht 4 Stunden irgendwo rum und weiß nicht, wo es jetzt weitergeht oder wie ich jetzt weiterkomme an irgendeiner Stelle. Und das Recht würde ich mir immer auch rausnehmen, zu sagen, ich erleichtere mir das, indem ich irgendwie in Komplettlösungen oder sowas reinschaue.
Dafür ist die Zeit halt so schade. Man hat da einfach mega wenig, also entweder halt vor der Arbeit oder nach der Arbeit, es ist nicht mehr so viel Zeit über. Deswegen sollte man das gerne normalisieren, dass man Spiele so spielen sollte, wie es einem halt gefällt. Entweder mit angeschalteten Optionen oder indem du einfach Checklisten abarbeitest oder halt in Guides reinguckst. Chillt. Wenn ihr euch jetzt irgendwie getriggert fühlt, weil gerade auch immer mal wieder im Internet ich das lesen muss, dass man zum Beispiel auch Souls-Spiele in einer ganz bestimmten Art und Weise spielen muss. Und wenn ihr das Moonveil-Katana in Elden Ring benutzt, dann seid ihr keine richtigen Elden-Spieler. Come on.
Das habe ich nicht gemacht.
Deswegen bist du auch ein richtiger Elden Ring-Spieler.
Das ist so eine starke Waffe tatsächlich.
Das ist tatsächlich sehr gut, ja. Okay. Die ist ein bisschen overpowered, was das angeht, ja. Aber das soll es tatsächlich auch dazu gewesen sein. Ich fand die Diskussion sehr cool. Sehr interessant. Backlog-Geschichten, keine Ahnung, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch, ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr einen sehr, sehr großen Backlog habt. Und wenn ja, wie sieht der aus? Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare und beziehungsweise auch, wie ihr zu eurem Backlog steht. Habt ihr wirklich das Gefühl, dass ihr noch ein bisschen was davon abarbeiten könnt? Oder ist das ein verlorener Fall und ihr denkt euch, ja, das mache ich irgendwann und es wird am Ende eh nichts? Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare und lasst uns teilhaben an euren Gefühlen. Denn Gefühle sind gut. Genauso wie der Game Talk. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, lieber Sarah. Vielen, vielen Dank, lieber Fabian. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Fabian und mit Michael Krogmann. Das wird eine fantastische Sendung. Macht's gut, bis dahin und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.